Schönen guten Tag, liebe Zuckis. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich finde, beim Podcast kann man das auch irgendwie sagen, einschalten, ne? Weil es ist jetzt ja nicht mehr so ein traditionelles Medium, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit einschaltet. Vielleicht hat auch jetzt schon jemand auf Pause gedrückt, aber drückt jetzt eben wieder auf Play. Egal.
Nee, wir wollen modern digital sein. Schön, dass ihr uns angeklickt habt.
Ah, so.
Ja? Ich sage ja auch oft vielen Dank fürs Zuschauen. Finde ich auch.
Das finde ich das ist super
nicht.
Geil.
Das ist natürlich mein beruflicher Background. Wir haben hier einen Lächer, einen ganz besonderen Gast.
Ja, ich freue mich heute, dass ein zweiter Musiker heute mal mit in der Runde sitzt. Man weiß ja, als Musiker ist es immer gut, wenn man einen Plan B hat. Und viele haben das nicht, aber er hatte einen Plan B und der hat auch nicht so schlecht funktioniert. Willkommen, Lars Klingbeil.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Schön,
als Musiker bin ich noch nie angekündigt worden. Das ehrt mich jetzt sehr.
So, ja? Das Grinsen, das zeigt, da ist Liebe aber zum
Mixer. Sagen, als du vorhin reingekommen bist, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit Manuel Neuer, auch von der Körpergröße. Und du warst auch mal Torwart. Und ich habe wirklich so gedacht...
Das zweite Kompliment jetzt heute Morgen mit Manuel Neuer zu verglichen zu werden, sehr schön.
Und jetzt geht schon.
Jetzt, wir können jetzt einfach aufhören und es hat sich total gelohnt.
Er ist der Größte hier in der Runde, ne?
Ja.
Kann ich ja schon mal sagen. Und ich meine, Sebastian ist sehr, sehr groß, sehr, sehr, sehr stark.
Groß. 1,96, was hast du?
Ich habe 1,85.
Sebastian ist 1,74. Ja,
genau. Aber ich fange schon an zu schrumpfen.
Aber du hast früher in Niedersachsen hast du hier mit deiner Band die Jugendzentren unsicher gemacht?
Genau, ich hatte hier im Heidekreis, wo wir jetzt ja gerade sind, hatte ich eine Band, Sleeping Silence. Also wir hatten so verschiedene Namen.
Geiler Name.
Haben dann gespielt, viel auch Hannover, Lüneburg, Hamburg. Und
okay.
Also
und du hast gesungen auch?
Gesungen und Gitarre gespielt,
ja. Weil das nämlich alle guten Musiker machen möchten.
Ja. Du doch auch, oder nicht?
Ich habe das auch mal versucht, dann habe ich mich für Schlagzeug entschieden, das ist irgendwie liegt mir mehr.
Ich meine, Lars und Johannes, beides Musiker, die auch mal Bands hatten mit anderen Namen, das möchte Johannes auch mal gerne. Sleeping Silence, klingt cool.
Also
warte mal, was ist denn mit Pflaumenmus?
Das war die erste.
Mhm.
Also das war so siebte Klasse.
Pflaumen klingt sehr gut.
Siebte Klasse Punkband, Sex Pistols und dann, ey, keine Ahnung, so Westernhagen und so. Naja, das
kam ein bisschen später.
Erst Pflaumenmus, zweite Band Plum Jam, also das war dann schon ein bisschen schlauer. Das
Ganze internationale Karriere angestrebt.
Genau, das dritte war irgendwie so ein Hip-Hop-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, aber da gab es damals, die Fanta 4 hatten dann zwischendurch auch so ein bisschen Crossover gemacht und Mega 4.
Mega 4 war geil.
Und Rage Against the Machine und so. Und dann hatten wir eine Band, die hieß Stolen from Your Mental Home, also total bekloppter Name. Und dann am Ende Sleeping Silence über Jahre. Und irgendwie, also es waren aber immer die gleichen Leute fast, ja. So, also wir haben uns nur umbenannt und es ging dann auch nicht mehr, als dass sich so auflöste, als alle irgendwie, der eine ist nach Leipzig gegangen, der andere ist nach Hannover. Und dann habe ich das in Berlin nochmal probiert mit anderen Leuten, Musik zu machen, aber das ist geschafft.
Der eine ist jetzt Bundeskanzler, der andere...
Soldat, Tierärztekammer, also so echt.
Aber bis wann hast du es gemacht, bis zu welchem? Weil du hast ja auch noch Politikwissenschaften studiert, also das ist ja krass.
Das war am Ende so ein bisschen die Herausforderung, weil ich dann wirklich teilweise von politischen Terminen kam, auch noch so im Anzug teilweise und dann irgendwo hin und dann war schon alles fertig mit der Band. Irgendwann bin ich dann noch mal im Anzug auf die Bühne, was total bekloppt war. Und dann hast du irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr beides. Ne? Also studieren, Ehrenamt, Politik plus Musik. Also wir haben auch richtig viel gemacht. Ne? Wir hatten teilweise so Sommer, wo wir irgendwie 2-3 Festivals gespielt haben am Wochenende und es hat dann irgendwann nicht mehr gepasst und dann muss man sich für einen Weg entscheiden.
Also 2-3 Festivals am Wochenende hätten wir uns damals gewünscht, das ist ja relativ erfolgreich.
Aber ihr habt da Tausende stehen, wir waren froh, wenn da 200 waren. Aber
also ich rede jetzt auch von der Zeit von uns von 2002, da haben wir hier in Rotenburg-Wümme, kennst du natürlich,
hab ich auch gespielt.
Im Jugendzentrum gespielt, kennst du das?
Ja, klar.
Ja, 6 Bands, 0 zahlende Gäste hatten wir. Weiß ich noch, es war total geil. So, wie ist die eine Band noch?
Ich wette, ihr habt schon zusammen gespielt und wisst es nicht. Und da tauchen immer so Fotos auf, wo ihr so lange Haare habt und euch so anrempelt.
Vielleicht das glaube genau ich davor. Nicht.
Aber es gab in Rotenburg Everlaunch.
Everlaunch, mit denen immer zusammengespielt?
Ja.
Mit Everlaunch haben wir vor null zahlenden Gästen in Rotenburg gespielt.
Mit Everlaunch habe ich auch zusammengespielt. Und Thorsten Finner, der macht heute meine Materialien im Wahlkampf. Der hat eine
Werbung. Ernsthaft? Ja, grüß ihn bitte mal. Frag ihn mal, ob er sich an den... tollen Gig geändert.
Wir haben uns dann zumindest haben wir schon mal mit der gleichen Band zusammengespielt.
Das ist schon mal Anfang. Wir haben uns dann verabredet mit den Bands, dass wir gesagt haben, okay, alle 5 anderen Bands stehen immer vor der Bühne, weil es echt beschissen ist. Ne? Und dann war es relativ okay, weil 5 Bands sind dann viele Leute, das waren dann mehr, als wir normalerweise im Durchschnitt.
Wobei ich jetzt natürlich in der Tat überlege, weil mit Avalanche haben wir bestimmt auch 3 Festivals gespielt. Aber hieß hier das schon Revolverheld?
Nee, wir hießen Manga.
Manga,
ganz beschämend. Und dann hießen wir Tsunami Killer, aber nur ganz kurz aus Gründen.
Wobei, das war natürlich schon...
Dann auch schnell, wir haben uns hat immer jeder gefragt, ja, was ist denn Tsunami? Und auf einmal wusste es jeder aus Traurigkeit.
Ach nee, Monsoon. Ja. Jetzt habe ich gerade verwechselt mit dem Lied.
Entschuldigung. Ich dachte, ihr
das ist eine gelbe Karte.
Hellseherisch mein Freund, gewesen.
Da würde Patrick Ittrich jetzt aus dem Keller, die wirklich, das ist eine offene Sohle ins Schienbein.
Machen wir. Patrick Ittrich, bitte.
Halt, Patrick Ittrich hier. Aus dem Kölner Flachwitze-Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Verwarnung.
Also mit Tokyo Hotel verwechseln, ganz im Ernst, Sebastian. Da reden wir noch drüber. Da reden wir noch drüber, mein Bergdoktorchen.
Ja, so. Oh, das finde ich aber, das ist ein Kompliment. Dankeschön. Ja,
ist zwar ein bisschen älter als du, aber...
Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Ja, wir können ja auch mal ganz kurz erzählen, wir sind, also der Raum, der ist inspirierend auf eine Art und Weise. Ich komme mir vor wie auf so einem Kindergeburtstag.
Könntest du dir das als Raum für den SPD-Parteitag nochmal vorstellen, Freddy?
Also es sieht aus wie ein Piratenschiff, muss man dazu sagen.
Haben wir schon gesagt, wo wir sind?
Nein. Haben wir nicht?
Nee. Wenn wir das Fenster aufmachen, hören wir vielleicht eine Bimmelbahn.
Oder
Leute schreien.
Oder Leute schreien, die runterfallen.
Wir sind nämlich im Heidepark Soltau und ich bin, obwohl ich nicht weit von hier aufgewachsen bin, das erste Mal heute hier.
Nein.
Du wahrscheinlich zum 500. Mal. Ja,
aber das kann nicht sein. Ich hab dich
stimmt, du hast natürlich total recht.
Ja. Ich habe dich ja schon live gesehen mit Robert.
Das ist ja wahr.
Ach so, ich dachte
oder Manga.
Ich dachte in der Pepper Woods Welt als Pepper Woods verkleidet.
Ja, ich hatte mal so eine dunkle Phase, da musste ich ein bisschen das nehmen.
Aber zum ersten Mal im Heidepark finde ich ja beschämend, wenn man hier aus der Nähe kommt.
Ist es auch. Deswegen möchte ich mich auch heute nochmal entschuldigen bei allen HeideparklerInnen, kann man das so sagen. Aber ich habe hier in der Tat 2006 mal gespielt. Ich glaube, es war der Edeka Familientag. Wir waren noch eine ganz junge Band und haben auf einer Bühne mit Truckstop oder Spider-Murphy-Gang sogar. Das kann gut sein. Aber das Verrückte war, du warst da.
Ja, also ich...
Muss.
Nee, also da so zivil. Nicht.
Ach so. Nicht.
Ja, ich, keine Ahnung, wenn du hier in der Nähe, also wir sind ja hier in meinem Wahlkreis und Soltau ist ja der Ort, in dem ich geboren wurde, nicht im Heidepark, sondern im Krankenhaus. Aber ich habe ja auch gearbeitet, so als Schüler, als Student und so. Und dann hast du schon viel mit dem Park zu tun. Ne?
Ja.
Also das ist irgendwie schon ein zentraler Bezugspunkt. Heidepark kennt eigentlich jeder. Also wenn ich irgendwo erzähle, ich komme aus Munster, das ist mein Heimatort, dann ist immer die Frage Münster. Nee, Munster, kann dann kaum einer was mit anfangen. Es sei denn, man war bei der Bundeswehr. Aber wenn du sagst, ich wohne so 20 Minuten vom Heidepark weg, dann weiß immer jeder, was gemeint ist.
Ja.
Und eigentlich war jeder gefühlt schon mal aus Deutschland hier.
Mein irgendwie. Bruder war auch in Munster stationiert.
Ja.
Und damals waren auch die Engländer und die Holländer hier sehr viel stationiert. Und dann gab es da wohl immer so Massenschlägerei auch noch zwischen. Und,
ach toll.
Und die waren teilweise so hacke, dass sie dann ihre Panzer nicht mehr gefunden haben. Dann musste die Kompanie ausrücken, weil sie irgendwie einen Panzer irgendwo nicht mehr gefunden haben.
Ach toll, früher war alles besser.
Ja, herrlich.
Ja, das war aber doch im Kalten Krieg. Es gab ganz viele Kneipen in Munster, wo immer auch dran stand, dass die Engländer da nicht rein dürfen. Also weil die haben sich ja nicht einfach nur geprügelt, die haben alles... kurz und klein geschlagen. Das war
Harry Kane.
Ja, bei uns in Schwanewede waren es einfach nur die Rechten, die sich geprügelt haben.
Auch toll.
Also wir haben, glaube ich, also nicht Gemeinsamkeit die Musik, aber dass wir in der Nacht auch Schießgeräusche gehört haben.
Stimmt, ihr habt auch einen Übungsplatz, ne?
Genau, Schwanewede. Und bei dir war das ja anscheinend ähnlich, ne?
Ja, aber Munster ist ja sozusagen mittendrin in Truppenübungsplätzen und es ist bis in die 80er Jahre sogar über die Stadt rüber geschossen worden.
What?
Und, ja, also...
Das ist ja völlig irre.
Es gab auch Fehlschüsse. Also es gab mal eine Anfrage auch von, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube von Grüne, von Linkspartei im Bundestag, wo so die Fehlschüsse aufgelistet wurden. Also ganz spektakulär. Irgendwo mal in Vorgarten... Es hat mal irgendwie eine Beschädigung der Kirchturmspitze gegeben und also völlig verrückt. Und das ist dann aber eingestellt worden in den 80er Jahren. Aber du hattest in meiner Jugend dreimal die Woche Nachtschießen. Ne? Also das konntest du, also man hat sich dran gewöhnt, wenn man da, also das ist, glaube ich, wie wenn du an der Bahnstrecke wohnst, dann gewöhnst du dich dran. Aber wenn Leute von außerhalb da waren, die standen nachts senkrecht im Bett. Aber das gehört halt zu einer Bundeswehrstadt dazu.
Der Tourismus in Munster durchaus gelitten hat. Meine Güte, okay, klingt nicht gut.
Aber hier im Heidepark ist es ruhiger.
Hier ist nur die Bimmelbahn, die ist irgendwie sehr beruhigend. Aber wir haben vorhin schon gesagt, also hier läuft ja immer dieselbe Playlist.
Ja.
Also,
Playlist.
Du hast hier gearbeitet, wenn man hier arbeitet und da läuft schon jeden Tag dieselbe Musik. Wird man dann irgendwann so ein bisschen wahnsinnig oder blendet man diese Frequenzen dann auch aus?
Ich weiß gar nicht. Ich habe hier Eis verkauft, aber das war halt auch so, es gab zwei Sorten und es wurden immer zwei Kugeln verkauft. Das war monoton. Also da habe ich gar nicht, da war die Playlist noch eine Abwechslung, wenn du halt immer nur zwei Kugeln Eis verkaufst. Aber du hast gefragt, ob man hier einen Parteitag machen will. Also er nicht. Also wahrscheinlich habe das mal, ich habe hier mal angefragt, aber das ist hier ist zu viel Publikumsverkehr. Ja.
Wobei wahrscheinlich die Arbeit als Co-Vorsitzender der ältesten Volkspartei Europas,
mit wahrscheinlichen Mitgliedern.
Ich übrigens, ne? Deswegen wir dürfen, ich würde euch bitten, dass ihr den Lars siezt.
Müssen wir dich dann auch siezen, Sebastian? Oder?
Ich als SPD-Mitglied sage da gerne du zu dir.
Ich sage immer, für 5 Euro im Monat kannst du einen Kanzler duzen. Das lohnt sich in die SPD einzustellen.
Perfekt. Ja. Kann ich auch mit PayPal bezahlen?
Ich war mit dem Kanzler schon auf einer Geburtstagsparty, möchte ich mal sagen.
Jetzt wird aber hier Dropping gemacht.
Schwester von meiner Ex-Freundin war Bürgermeisterin von Pinneberg und auf ihrem 40. Geburtstag war der Olaf nämlich auch. Der war damit ich damals auch in Hamburg.
Der, klar.
So.
Und deswegen total war Olaf eigentlich der Letzte, der eine absolute Mehrheit für eine SPD errungen hat? Das war doch damals in Hamburg, oder? Der hat doch da richtig... Das
kann sein,
ich glaube, ne? Das war, meine ich... Aber nochmal zu sagen, hier natürlich so eine so große Partei zu führen, erinnert ein bisschen wie an einen Kinderspielplatz manchmal wahrscheinlich auch, oder?
Das ist ein schönes Sinnbild, das stimmt. Ja.
Oder an ein Piratenschiff.
So das. Ja. Und warum soll das auch immer nur sein in diesen Yuppie und Startups und so, dass man Schaukeln und Billardtische macht und Tischkicker und dann ein bisschen Croissants reicht und Milchkaffee und Latte Macchiato.
Man kann sagen, das ist ehrlich hier.
Ja.
Aber du hattest ja noch einen anderen Ort vorgeschlagen, weißt du das noch?
Das Panzermuseum in Münster. Genau. Und ich habe das aber aus einem sehr bestimmten Grund vorgeschlagen. Zum einen, weil ich gelesen habe, dein Vater ist auch
war Soldat.
Ja. Und ich finde die heutige Zeit, in der wir leben, und dann würde ich langsam mal auf ein Thema, das wir heute nämlich, es gibt ja nicht nur, weil er ein super interessanter und cooler Typ ist, dich eingeladen haben, sondern
ich dachte, weil er Sänger einer Band ist.
Moment. Was macht er denn noch aus?
Ich fand, dass diese Zeitenwende, wie Herr Scholz gesagt hat, oder Olaf, wie ich sagen darf, die Demokratien stehen weltweit alle mit dem Rücken zur Wand. Also es ist wahnsinniger Gegenwind mit der AfD. Überall in Europa sind die Rechten und Populisten, also vor allem die Populisten auf dem Vormarsch. Wenn ich mir überlege, früher habe ich mich aufgeregt über die Birne, über Helmut Kohl und habe einen Hass auf andere Parteien. Einfach Hass ist jetzt sehr starkes, aber man hat im Disput immer gegen andere demokratische Parteien gekeift. Heute ist es so, dass man froh ist, wenn man jemanden hat, der einen demokratischen Background hat. Und das finde ich, da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich das einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema finde. Wie können wir unsere Kinder, unsere Familie, also als Familie, als Eltern, unsere Kinder zu mündigen demokratischen Bürgern erziehen. Weil Demokratie ist ein kompliziertes Verfahren. Es ist aber meines Erachtens das Beste, das wir je erlebt haben in Deutschland. Und all die Vorzüge genießen. Man hat ja mittlerweile das Gefühl, wir leben in einem Zwergenstaat, wo wir uns alle immer kleiner machen und immer kleiner machen. Alles ist scheiße. Wir sind ja in einem Entwicklungsland mittlerweile. Nichts geht, wird einem so eingeredet. Und wie kann man da als Eltern gegensteuern, um den Kindern ein positives Gefühl und sie zu mündigen Bürgern zu erziehen?
Das ist eine super große Frage, ne? So, und ich habe natürlich auch im Vorfeld so viel drüber nachgedacht. Und ich vielleicht zwei Sachen nochmal ganz kurz, die mir vorher wichtig sind. Ich glaube auch, du hast recht, die Demokratie gerät gerade irgendwie unter Druck. Und das sieht man in anderen Ländern ja ganz extrem, ne? Ich bin als Parteivorsitzender auch viel unterwegs. Und ich war in Brasilien jetzt auch vor der Wahl noch, wo ja Bolsonaro Gott sei Dank die Wahl verloren hat. Aber jemand, der die Gesetzgebung noch so geändert hat, dass zum Beispiel 1 Million Waffen mehr im Umlauf waren. Also eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass es da wirklich zu blutigen Aufständen kommt, wenn der die Wahl verliert. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension als hier, ne? Und in den USA haben wir es gesehen in dieser Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern und gerade Trump. Und da sind wir ja Gott sei Dank überhaupt nicht. So, und jetzt für mich 20% AfD, mega alarmierend. Also ich finde, das darf man auch nicht wegtun. Aber es heißt ja auch, dass 80% da nicht sind. Und die Frage ist, wie stark sind die? Was machen die? Wie ruhig sind die? Wie verhalten die sich? Und das ist für mich auch der Ansatzpunkt. Ich bin eher dabei, dass ich sage, lass es mal die 80% stärken. Und da bin ich dann auch bei den Kindern, ja, wenn heute in Schulen muss man sich damit auseinandersetzen. Ich hatte gestern gerade bei einer Veranstaltung ein Gespräch mit 2 Schülersprecherinnen hier aus der Nähe, aus Sottrum, müsste bei dir da in die Richtung
schwanken. Gegen die haben wir früher Volleyball gespielt.
So, ne? Und ja, die sind beide die Schülersprecher, Schülersprecherinnen, und die machen jetzt so ein Projekt mit den Stolpersteinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber wo man ja auch erinnert.
Klar.
Und wollen jetzt mit mir so einen Demokratietag machen, wo sie mich dann auch eingeladen haben und sagen aber auch, es gibt mittlerweile ganz viele Schülerinnen und Schüler, die offen sagen, ja, wir würden jetzt eh die AfD wählen. Also das sagt man vielleicht einfach so aus so einer, man ist irgendwie mal anti, man ist da, also das sind keine überzeugten Rechtsextremen, die das sagen. Das haben sie mir auch beschrieben, aber da ist keiner, der widerspricht oder sowas. Ja, und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass Eltern, aber ich sage eben auch, dass auch Musiker, dass Schauspieler, dass andere, die irgendwie auch Verantwortung tragen, dass die alle irgendwie jetzt gerade auch Verantwortung übernehmen. Und als Eltern kann man da, glaube ich, am meisten auch am direkten was erreichen. So. Und ich bin aufgezogen worden von meinen Eltern mit klaren Werten. Also ich bin nicht politisch im Sinne von hier SPD oder sowas aufgezogen worden, aber es war schon immer klar, dass meine Eltern haben mir Werte mitgegeben, dass man mit anderen Leuten respektvoll umgeht, ja, und dass man die ernst nimmt und auch akzeptiert, Unterschiedlichkeiten. Und das hat bei mir schon sehr viel gebracht. Und ich glaube, da hat man einen unmittelbarsten Einfluss. Aber wenn du gerade mit deinen Eltern am Abendbrottisch sitzt und die ganze Zeit wird nur gemeckert, wie scheiße dieses Land ist und was alles nicht funktioniert. Und es funktioniert ja vieles nicht, will ich gar nicht wegreden. Ne? So, aber wenn man gar nicht mehr sieht, was positiv ist, dann trägt das, glaube ich, dazu bei. Und ich war jetzt im Sommer gerade wieder länger im Ausland und muss sagen, ich habe noch kein Land getroffen, wo ich lieber leben würde. Ne? Also es gibt echt vieles, was mir in Deutschland auch nicht gefällt. Also wirklich vieles, was ich verändern will, verbessern will. Aber als ich in den USA wieder gesehen habe, wie die Leute da am Samstag in einer langen Schlange anstehen an so Ärztezentren, wo Ärzte freiwillig in ihrer Freizeit dann irgendwie die behandeln, die sich das Gesundheitssystem nicht leisten können, das hast du hier nicht in Deutschland. Also ja. Und das ist schon, wir fangen hier schon viel auf, aber es gibt gerade zu viele Leute, die das Land auch sehr bewusst schlecht reden, muss man sagen.
Aber woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass das Meckern so viel mehr geworden ist? Ist das auch noch eine Nachwirkung von Corona? Ich glaub, oder natürlich, ja. In der Welt ist wahnsinnig viel los.
Es überfordert aber ja auch alle. Weißt du, wir haben, schon wollte ich nicht ins Wort fallen, aber ja, wir haben vor 5, 6 Jahren, du hast es ja gerade auch, Sebastian, so ein bisschen gesagt, wir haben, vor 5 Jahren hast du über den ganzen Sommer gestritten über die Umstellung der Sommerzeit auf die Winterzeit. Oder hast du über 10 Euro Praxisgebühr gestritten?
Ja.
So ganz kleine Sachen. Ja, und heute reden wir über Krieg und Frieden und kannst du dir die Energiepreise noch leisten? Und die Leute sind müde wegen der Pandemie. Also ich habe ja auch viel mit Künstlern zu tun. Es gibt ja wirklich Künstler, die Angst haben, gerade auf die Bühne zu gehen. Also die Angst haben auch vor Konzerten, ob die wieder abgesagt werden und so. Also das ist mir zumindest berichtet worden. Das ist auch, weiß nicht, wie es bei den Schauspielern ist. Aber es gibt auch einfach ganz viele. Und ich glaube, wenn ich heute mit Schulklassen zusammensitze, dann fangen die auf einmal an, über Mental Health zu reden und über die Frage, wie sind wir durch diese 2 Jahre Pandemie gekommen? So, und da hat sich wahnsinnig viel verändert und wir werden das langfristig erst sehen. Aber die Gesellschaft ist gerade wahnsinnig ausgebrannt. Und da kommt halt so eine AfD und knallt voll rein und spaltet und nutzt das. Und es gibt niemanden, der gerade positiv dagegen redet.
Ich würde natürlich noch dazukommen. Und wir haben nur noch, was du sagst, wir haben nur noch große Themen. Also es geht eigentlich nur um existenzielle Themen. Es gibt keine Verschnaufpause. Und wir haben natürlich das mediale Bombardement. Das heißt, du kannst ja kein Wort sagen, keinen Satz, selbst wenn du hier was redest, was nicht sofort bewertet auf die Goldwaage, wo du für fertig gemacht werden kannst. Es gibt keine großen, geraden Diskussionen mehr. Es gibt keinen offenen, also keine offene Streitkultur mehr, sondern es ist ein Gegeneinander. Und ich glaube, diese Mixtur aus dieser Müdigkeit von Corona hat das natürlich, nochmal beschleunigt. Aber und das nochmal auf die Kinder und Familien. Ich glaube, die spüren das halt ganz extrem. Und was kann da zum Beispiel die Politik machen, um da ein positiveres Gefühl herzugeben? Natürlich, der politische Diskurs ist ja immer gegeneinander und ist mit Konfrontation, aber es geht ja auch darum, mal das Land dann besser zu verkaufen, oder?
Erstmal muss es, glaube ich, auch wirklich darum gehen, dass man sieht, was man Schülern, jetzt sage ich angetan, das klingt jetzt, also wir waren in der Pandemie auch als Politik, keine Ahnung, wir mussten entscheiden, ja, und du konntest Entscheidungen ja nicht mit viel wissenschaftsbasierter Evidenz und so, du musstest einfach schnelle Entscheidungen treffen und im Nachhinein muss man sagen, die Schulen zuzumachen war ein Fehler, es war ein richtiger Fehler, also man hätte vielleicht am Anfang, aber später nicht mehr. So, und das einfach mal ernst zu nehmen und da auch mit jungen Leuten drüber zu reden, ist, glaube ich, so ein erster Punkt. Also das zeigt ja auch, dass die erwachsene Generation sich damit auseinandersetzt, wie man mit jungen Leuten umgegangen ist. So, und das zweite ist, dass ich glaube schon dieses ganze Thema von Schulsozialarbeit und sagen, wie geht's euch? Also nicht einfach nur das Lernen, sondern wie geht's euch? Und wie geht man damit um, was ihr in 2 Jahren verarbeitet habt? Das muss auch in Schulen passieren, aber es muss eben auch in den Familien passieren. So, und also das sind so 2 Punkte, wo ich bei den Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern immer merke, das ist für die total wichtig. So, und wenn es dann so um das größere Thema geht, wie kann man Familien stärken? Ich glaube, da hast du ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, also wäre jetzt nicht zu sehr auf die Tagespolitik, aber jetzt gerade mit der Kindergrundsicherung, wo wir auch sagen, wir fangen jetzt mal Familien, die wenig haben, ja, wo du um jeden Cent auch kämpfst, wo das Kaufen eines Schulranzens gerade schon zu einer riesigen finanziellen Herausforderung wird. dass man sowas auffängt, ja, und diese ganze Säule zu sagen, du ermöglichst denen in Sportvereine zu gehen, du ermöglichst den Kids auch in Musikschulen zu gehen, du ermöglichst den Kids irgendwie, dass das Schulmittagessen kostenfrei ist, viel stärker in diese Richtung auch nochmal zu gehen, das fängt dann schon auf. Aber das am Ende ersetzt das alles nicht die Familien. Also ich meine, ihr redet ja auch viel darüber, was ihr als Väter machen könnt, und ich finde ja, manchmal wird zu viel so in Schulen oder Gesellschaft abgeschoben. Also ohne
das. Stimmt. Das ist wahrscheinlich so ein Trend der letzten 20, 30 Jahre, würde ich sagen, dass man denkt irgendwie, naja, die Bildung, macht jetzt die Schule. Vielen Dank. Und ab eins geht das Kind in die Kita. Es ist ja total super, dass es all diese Einrichtungen, also ich meine, Kita, Elementarbereich und so gibt. Schule ist ja nun dann noch durchaus richtig verpflichtend.
Darüber kann man diskutieren.
Auch was in den USA ein bisschen schwierig ist, diese Homeschooling-Geschichte.
Ist dann nur der Föderalismus eigentlich daran schuld, dass man, ich meine, wenn man dann hört, dass praktisch der Bund den Ländern anbietet, ich weiß nicht, wie viel es waren damals, 5 Milliarden oder so, in die Bildung zu investieren, in Schulen, Ding, dass man da nicht einen Sonderposten, dass die das sich drauf einlädt, dass es keinen übergreifenden Konsens gibt unter den Parteien, dass man sagt, ey Leute, lasst uns das machen, jetzt mal einen fetten Schwung, ich meine, und dann stoßen wir mal den Bock um und machen, dass die alles dann wenigstens modernisiert wird, und dann auch, wenn ich dann sehe, dass es halt Geschichte und Gesellschaftskunde in den Schulen teilweise eine Stunde pro Woche haben und dann mal ein Jahr aussetzen und sowas, muss man da in dieser Hinsicht nicht sagen, dass es eigentlich mit eines der wichtigsten Themen auch, klar, es gibt viele, aber um als Staat in die Bildung, und es soll nicht, ich rede nicht von Brainwashing, aber wenn wir uns nicht mit Geschichte beschäftigen und mit dem, was passiert ist, werden wir nie verstehen, was in der Zukunft passiert.
Also zwei unterschiedliche Sachen. Das eine, ja, diese Föderalismusdebatte, die muss geführt werden. So, ganz ehrlich, das erlebe ich jetzt ja nun auch. Ich mache jetzt seit 13 Jahren Bundespolitik. Egal welcher Ministerpräsident, ob das SPD, Grüne, CDU, CSU ist, wenn du denen sagst, eigentlich müssten wir das Thema Bildung auf die Bundesebene ziehen, dann kriegst du überall das Gleiche gesagt, und das ist ein Nein. So, aber ich habe mal, das war mega spannend, mit der Leiterin der deutschen Schule in Peking geredet, ja, die mir sagt, stellen Sie sich mal vor, wie das ist, wenn da jedes Schuljahr, also im Maximalfall, 16 unterschiedliche Bildungssysteme in eine Klasse kommen. Ja, so das. Und wir sind in einer globalisierten Welt, wir reden über globalisierten Wettbewerb, und du hast 16 unterschiedliche Bildungssysteme. So, das ist Punkt 1. Und wir hatten es ja probiert zwischendurch mal mit so einem nationalen Bildungsrat, also zu sagen, es muss dann wenigstens alles koordiniert und abgesprochen werden, ist von zwei Ministerpräsidenten aus dem Süden des Landes dann zerschossen worden. Also das Zweite ist, dass wir ja wirklich als Bund gerade drum betteln, dass wir Geld in die Bildung geben dürfen. Also das ist verfassungsmäßig, ist das irgendwann mal rausgekickt worden, damals von Christian Wulff und Roland Koch in dieser Verfassungsänderung. Und jetzt haben wir ja, wir geben jetzt gerade 4 Milliarden für den Ganztagsschulbereich. Wir geben, glaube ich, nochmal irgendwie so 3 Milliarden für die Kitas. Wir geben zweimal 5 Milliarden, was du gerade gesagt hast, für diese Digitalisierung der Schulen auch. Ja, aber wir müssen jedes Mal betteln. Und wir haben eigentlich keinen direkten Einfluss, weil es geht dann vom Bund ans Land. Das Land verteilt es an die Landkreise, und das dauert dann manchmal 1,5, 2 Jahre, bis es da ist.
Also aber das kommt schon auch in der Bildung an.
Naja, Schuldentilgung. Nee, das kommt schon in der Bildung an, aber so die lustigsten Beispiele, ich meine, da kann ich jetzt auch so Anekdoten erzählen, die auch nicht gerade den Blick auf das Land verbessern, aber wenn dann irgendwo die Whiteboards angebaut werden, aber wir werden vergessen, irgendwie an Strom anzuschließen.
Wasser anschließen.
Das ist ja spektakulär, ungefähr so, wie wir unseren Podcast hier betreiben mit der
Technik. Huch, das Mikro hat ja gar kein Kabel.
Naja, wobei ich sagen muss, ich habe schon viele Podcasts aufgenommen, und ich bin über die Technik echt begeistert, und also, und alles funktioniert.
Vielen Dank.
Hat unser Kollege von Manga
auseinandergerissen.
Nee, aber also so, und trotzdem ändert sich in der Bildung ja gerade massiv was, auch Richtung Digitalisierung, aber es ist halt echt ein harter Kampf. Und wenn du so von draußen drauf guckst, dann sagst du halt, das geht eigentlich alles so nicht mehr weiter. So, und dann hast du noch diesen Punkt mit Geschichte da angesprochen, und ich meine, da blicke ich auch so auf meine Schulzeit zurück und sag, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei mir der Geschichtsunterricht war, der mich am Ende zu einem politischen Menschen gemacht hat. Also da ist so ein Fundament gelegt worden, da kanntest du die Basics mit, ja. Aber ich glaube, das Eigentliche hat bei mir echt so auch im Umfeld Schule stattgefunden, aber nicht direkt im Unterricht, was ich jetzt als gesellschaftliche Haltung, Politisierung und so weiter beschreiben würde. Und trotzdem ist es natürlich richtig, dass man das alles macht. Also muss man drüber reden, ne? Aber wir haben auch einen Lehrermangel hier in Niedersachsen. Das ist in anderen Bundesländern, also die Bremer und die Hamburger ziehen uns irgendwie die Lehrer ab. Also das ist noch schlimmer als...
Da merken wir aber nichts in Harburg davon.
Nee, ich habe ja auch Hamburg.
Ja. Oh, jetzt aber der Herr Ittrich, bitte.
Ja, du, wir sind ja... Entschuldigung.
Das stimmt hier, gelbe Karte für dich.
Ja. Halt, Patrick Ittrich hier. aus dem Kölner Flachwitze-Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Verwarnung.
Ja, wir sind ja
das
da
immer in beim Eimsbüttel.
Und Eimsbüttel ist ja so ein wahnsinnig kinderreicher Stadtteil. Ich glaube, Eimsbüttel ist einer der kinderreichsten Stadtteile.
Ich dachte, du wärst Bremer.
Ja, aber ich wohne in Hamburg seit 20 Jahren.
Das ist erlaubt, ja?
Das ist erlaubt. Und ich kann manchmal sogar eine grün-weiße Fahne aus dem Fenster hängen. Die wird dann zwar angespuckt, aber ich lasse sie trotzdem hängen.
Ja, wir können ja mal kurz, in diesen schweren Talk mal unsere Herkunft mit einfließen lassen.
Oh, und, gern. Freddy ist der rasende Reporter, der findet auf. Immer Sachen raus, die keiner weiß.
Erlebst du noch einen Schwanenwedel?
Ja, pass auf. Warte, lass mich doch erst das abspielen. Jetzt mach mir nicht meine Rampe kaputt, Lars. Mann.
Der Radiomann wird nervös.
Ja, genau. Noch das Kaffee? Ist aber auch so eine ganz um 10 Ecken Rampe. Heute dreht sich ja alles um die K-Frage bei uns, ne? Also um die Kinderfrage. Ah. Und dann, du bist ja Podcast-Kollege, ne?
Mit dem Kollegen Kühnert, ja.
Ja, genau. Also von daher, also technisch könnt ihr euch noch mal ein bisschen was abgucken, wollte ich nur mal so mitgeben als Tipp.
Wir machen das ja, wir reden ja einfach nur ins Handy rein, aber das ist hier schon...
Ich gebe euch noch mal ein Technikseminar.
Ja, aber was ich schön fand, das war glaube ich die letzte Folge, war dieser Part hier, da sprecht ihr darüber, dass ihr viel rumkommt und jetzt gerne mal länger an Orten verweilen würdet. Weißt schon was?
Das verrate doch niemand. Ernsthaft?
Da fandest du es echt schön, da wolltest du in Ruhe mal hin. Also ich hatte zum Beispiel so einen Moment letztes Jahr im Landtagswahlkampf in Niedersachsen, als ich mal in Worpswede war. Worpswede war mir vorher ein Begriff, ne, so als...
Künstlerdorf, ja.
Künstlerdorf, genau. Aber dann war ich das erste Mal da und es hat mich echt sehr geflasht, weil ich
war kein Künstler
Flow kam und dann in meinen 2-3 Stunden da so richtig das Gefühl hatte, wie der Puls runtergegangen ist und ich das total angenehm fand. Und das ist dann sowas, wo ich auf jeden Fall denke, hey, hier musst du irgendwann mal ein Wochenende in Ruhe hinfahren, wenn irgendwann in einer fernen Zukunft mal Zeit dafür ist.
Ist übrigens so ein Betreuungswahlkreis, also insofern sag Bescheid. Ne?
Ich will ja Urlaubsanwender machen, Lars. Ja, immer wieder bei dem Konflikt.
Also lieber Herr Kühnert, ich würde mit dir auch Privatzeit verbringen.
Das ist wohl lieb von dir.
Das ist schön.
Ich würde nicht über Politik reden.
Auch herrlich.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Ja, so, da hätten wir schon
mal Freunde.
Ja, doch, Kevin und ich schon. Das, also Politik und Freundschaft ist nicht nur, also ist nicht immer einfach, aber und wir haben auch mal unterschiedliche Sichtweisen, aber wir verstehen uns auch privat.
Gut.
Gehen nochmal zum Fußball zusammen und so, das passt schon.
Na, er ist ja, ich glaube, mit Kevin wäre ich auch befreundet. Ich glaube, ja. Kevin ist ein guter Typ.
Ja, der kann ja mal rumkommen. Johannes ist in Worpswede groß geworden. Ich lebe da.
Und du lebst in Worpswede?
Genau.
Grundschule Worpswede bin ich gegangen.
Wusste ich gar nicht, dass du...
Ich bin Worpswede.
Ja, ich bin ja für den Bereich, also habe ich ja gerade auch in dem Podcast gesagt, zuständig. War jetzt
dann rufe ich dich also an, wenn ich Probleme habe.
Genau.
Du hier, die nachts beleuchtet.
Pass auf, ich war jetzt am Dienstag. Ich war jetzt am Dienstag. Nee, wann war ich denn da? Letzten Freitag war ich da.
Ernsthaft?
In Osterholz. Ja, auf dem Sommerempfang.
Osterholz-Scharmbeck?
Genau.
Ja, das war meine weiterführende Schule. Gymnasium Logerstraße.
Okay. Nee, da war ich am Sommerempfang der SPD und die haben mich auch auf diese Sequenz angesprochen mit Worpswede, dass ich Kevin mal mitbringen soll. Und dann haben sie mir für nächstes Jahr, und jetzt könnt ihr mir dann weiterhelfen, irgendwie so eine Torfkahnfahrt.
Ja, oder
so
im Hammerhafen.
Ja. Habe ich einen Gutschein gekriegt. Also soll ich nächstes Jahr machen, 2024.
Ich Glückwunsch. Ich werde ein paar Insider-Tipps vorher mal runterschreiben.
Ich glaube, die Fahrt geht auch an Freddys Ländereien vorbei. Kann sein, ne?
Die geht bei mir geht's los, genau, auf dem Hof.
Und hört auch bei dir wieder auf, ne?
Genau. Ja. Nee, die halten bei mir an und dann habe ich so Merch-Krams, den man kaufen kann.
Also,
die mit der goldenen Nase.
Aber ich muss sagen, eine Kindheit in Worpswede, die ich hatte, also idyllischer geht es nicht. Das war halt ihr kleines Dörfchen und überall Künstler. Meine Mutter wohnt auch in so einer Malervilla von Mackensinder. Also sie wohnt in einer Wohnung in diesem Haus, möchte ich sagen, gemietet. Und überall sprangen irgendwie Künstler rum. Die Jazzband meines Vaters hat im Wohnzimmer geprobt und hier lief der Maler rum und da. Und wir haben ja auch immer noch, ich spreche schon noch von wir, Freddy, bei Worpswede. Wir haben immer noch Stipendiaten aus aller Welt.
Das ist
echt total nett. Und speaking of Osterholz-Scharmbeck, also Grundschule Worpswede, da die Bauernreihe runter, das ist dann alles mit Kopfsteinpflaster und alles total herrlich und es gibt 2 Klassen. Und dann musst du auf die weiterführende Schule, weil das haben wir in Worpswede ja nicht. Und dann gibt es entweder Lilienthal, aber Lilienthal war damals, in Anfang der 90er, muss ich echt sagen, ziemlich rechtsradikal besetzt.
Ja, wie Schwanewede.
Also bin ich nach Osterholz-Scharmbeck gegangen. Mhm. Und das ist halt so eine Kleinstadt, das kann man machen. Aber das hat halt nichts mit Worpswede zu tun. Und ich bin hart aufgekommen.
Ich ärgere mich auch, weil das OHZ-Kennzeichen, das ich am Auto habe. Ich hätte lieber gerne WOB, aber das ist ja was anderes.
OHZ, immer wenn ich damit irgendwie nach Berlin gefahren bin, dann haben alle gesagt, ah ja, du kommst hier so aus dem Osten, ne?
Ja, genau.
Aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da rechtsradikale Strukturen waren. Also eigentlich alles in Bremen rum ist ja eigentlich alles immer sehr, sehr progressiv und links.
So. Eigentlich schon, aber Bremen-Nord war teilweise ein hartes Pflaster.
Also, ich glaube, das ist dieses Stadt und nah dran Land. Also diese kleinen Dörfer oder die kleinen Städte, das ist alles sehr komprimiert auf kleinem Raum. Und du hast Vertreter von allen Seiten da gehabt. Und dann hast du also in Schwanewede, da war irgendwie das Schützenfest jedes Jahr, das war die alljährige Schlägerei, das war normal, dass da Gläser rumflogen und die Truppen da durchgezogen sind, sag ich jetzt mal. Und dann bist du ein paar Kilometer weitergefahren nach Bremen-Nord, näher an der Stadt dran, da war das wieder genau das, andersrum. Ne? Also,
es war ja bei mir einer der Gründe, warum ich überhaupt politisch geworden bin. Es gab hier in der Region Jürgen Rieger, so ein ehemaliger NPD-Funktionär, der hat ja dann Dörfherden, hat der. Und der hat dann hier, wenn du von Munster Richtung Celle fährst, da gibt es so einen ganz kleinen Ort, der ist Hetendorf, da gab es ein ehemaliges Schullandheim, das hat der gekauft und da haben die immer so Sommersonnenwenden feiern, arische Seminare und keine Ahnung was. Und da habe ich dann angefangen, die Demos mit zu organisieren, ne? Und so. Und das war so bei mir einer der ersten Schritte. Aber
warst du da Schülersprecher?
Ich bin in 10., 11. Klasse so Schülersprecher geworden, war super unpolitisch. Ne? Also wir haben Faschingsfeiern organisiert und so Abi-Revival-Partys, aber dann ging das los. Ne? Also
kannst du Haschisch-Feiern organisieren, das hätte dann erlaubt.
Ja, ist gut. Vielleicht hat man das damals...
Der war sein Leben lang
war gut. Hey, Gott, der war nicht schlecht.
Warte, das ist die zweite Karte.
Nee, finde ich nicht. Das wäre jetzt ja ein Platzverweis.
Wo soll
er jetzt Bimmelbahn fahren, 2 Stunden?
Das ist ja hier, wollte ja Vorbild sein für die Kinder, aber... Nee, und dann gab es genau diesen Jürgen Rieger. Und der hat, glaube ich, der hat bis in den Pferdener Bereich rein, hat der auch gewirkt damals, ne? Und hat die überall so Ländereien gehabt und so. Es gab schon echt so völkische Strukturen.
Genau.
Ja, so genau.
Also hast du es eher so im Jugendbereich gemerkt? Also nicht, dass du als Kind schon irgendwie so...
Ich bin über diese Anti-Rechts-Schiene politisiert worden. Also bei mir war es damals echt Rostock, Musik, ne? Also ich habe immer... neulich mal irgendwo länger, ich weiß gar nicht wo, gesagt, bei mir war es so Farin Urlaub. Das war so echt so, der war der Erste, der mir politisch irgendwie was eingepflanzt hat. Also meine Eltern haben mich schon irgendwie so mit den richtigen Werten erzogen, aber die haben jetzt nicht abends mit mir am Abendbrottisch über Helmut Kohl geredet, wie doof der ist. Also meine Eltern sind schon Sozis, die sind jetzt irgendwann nochmal eingetreten in die Partei. Aber
wäre ja noch schöner.
Wann bist du bei den Jusos eingetreten?
96, 97 so. Also, aber ich habe eigentlich eher so auf kommunaler Ebene im Stadtrat angefangen. Ne? Als Parteiloser habe ich das erste Mal da kandidiert. Aber diese Nazi-Sache war halt so der Anfang bei mir und dann in der Schule so ein paar Sachen. Aber ich bin über Musik politisiert worden. Also das ist schon, das war, also, und ich meine, die Ärzte waren jetzt auch nicht nur politisch. Die haben auch, also wenn du heute so manche Songs von denen hörst, von damals, die würden...
schwierig.
Heute, glaube ich, nicht mehr veröffentlicht werden können. So. Aber trotzdem war da irgendwie eine politische Haltung. Ne?
Also, das haben die ja bis heute. Also ja. Die haben das Herz am rechten Fleck und ist eine super Truppe, die auch wirklich wahnsinnig viel getan haben damals für die Szene. Ne? Also es war schon, haben die schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja. Bei mir war es auch ein bisschen so, nicht die Ärzte, aber dass ich auch musikalisch so politisiert wurde und abgeholt wurde. Also meine Eltern auch total linksliberaler Haushalt. Mein Vater hat damals irgendwie in den 70ern noch die Grünen mitgegründet in Bobswede. War ähnlich so.
Bei uns. Ach, er war das.
Ja, der war das. 3 Mitglieder, aber da wurde auch immer Rot-Grün gewählt. Und dann aber so die Musik der 90er Jahre. Aber mir war es dann eher so, auch Rage Against the Machine, die ja auch wahnsinnig politisch waren. Ne? Ich meine, das klang immer alles so nach Geschrei, aber das war einfach, das war unsere Protestmusik. Und meine Eltern haben gesagt, boah, das ist aber laut. Wirklich irgendwie, mein Vater kam von Brassens und Maxime Le Forestier, die ja auch kritisch waren. Oder The Police oder so. Und dann das. Aber dann habe ich ihnen ein bisschen die Texte erzählt. Da waren sie natürlich so, okay. Ja, so, ich meine, Sting hat gegen Pinochet gesungen und Zac de Rocha hat andere Sachen gehabt. Also, gehen krass über die Musik. War doch bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, absolut. Also Rage Against the Machine auch. Und da würde ich auch noch gerne den Konstantin Wecker auch noch, das geht dann auch wieder Richtung, also dieses damals, als diese ganzen Asylantenheime und wo dann gegen Flüchtlinge, also im Prinzip eine Redundanz irgendwie dann passiert sind, da hat er schon auch eine Stimme gehabt. Ne? Also so, das ist jetzt nicht so von der Musik jetzt nicht unbedingt das, was ich immer, aber diese Lieder, diese stark politisierten Lieder diese Emotionen, das hat mich schon extrem aufgewühlt so und das war für mich ein Grund auch mich, also dass ich, also so mein politisches Gewissen, ich habe natürlich auch zu Hause mitbekommen von meinem Vater und mit meinen Eltern auch viel über Politik geredet, auch mit meinen Brüdern und so. Und aber ich habe, und da möchte ich eine Lanze mal für Lehrer brechen nochmal. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir mein Geschichtslehrer, Herr Kraus, den ich hier herzlich grüße, der war Stadtrat für die SPD in Ravensburg und er hat sich für Stolpersteine eingesetzt. Also der hat schon damals, und das war ja in den 90er Jahren und so, hat ganz viel gemacht und war ein unglaublich engagierter Mensch und hat einem so die Justierung so vorgenommen, wo du es gesehen hast, wo ich mich wirklich mal damit beschäftigt habe, sogar wo ich dachte, Mensch, Lehrer ist echt eigentlich ein geiler Beruf, wenn du junge Leute erreichst. Und ich glaube, deswegen glaube ich schon auch, dass man auch in der Schule eben politisiert werden kann, ne?
Total.
Also wenn jemand das annimmt, so, weil Kinder, Jugendliche sind ja auf Input aus, die sind ja formbar noch alle und das ist so ein schlimmer Begriff eigentlich, aber die wollen ja sich, ne, dieses Gefäß muss gefüllt werden und wie kriegt man sie dazu, dieses Gefühl, also dein Gefühl dafür zu bekommen, nicht zu sagen, das ist uncool Politik, also musst du dafür so in Podcasts gehen oder, also wie macht man das, wie kann man die auch als Politiker
motivieren? Also erstmal, das mit den Lehrern unterschreibe ich zu 100%. Ne? Ich meine, das sehe ich bei allen Fächern. Es hing am Ende immer am Lehrer oder an der Lehrerin, ja, ob ich dafür begeistert war oder nicht. Ne? Und bei mir war es auch war gar nicht Geschichte, sondern Wert und Norm. Der Lehrer hat mich wahnsinnig geprägt. Also es war ganz witzig, weil ich danach auch so manches Interview gesehen habe, als ich Parteivorsitzender wurde, wo alte Lehrer von mir interviewt wurden und die hatten irgendwie alle auf einmal, waren die verantwortlich für meinen Weg. Also obwohl das überhaupt
danke
nicht
an dieser Stelle.
Danke an alle, die
Shoutout
im Nachhinein meinen, sie hätten
Shoutout so.
Aber also der eine war es ganz sicher und der hat mir dann auch, als ich Generalsekretär wurde, damals so einen ganz netten Brief geschrieben und so. Und das berührt mich dann auch, ne? Und das, der hat mir, also der hat aber nicht gelenkt im Sinne von SPD oder Grüne, sondern da ging es einfach um Offenheit und da ging es irgendwie um kritisches Denken und so weiter. Ne? Und das hat der uns eingebläut. Und das ist, glaube ich, das, was du an Schulen noch schaffen musst. Weil du kriegst ja die Gegenbewegung, wenn da jetzt ein Lehrer sitzt und sagt SPD oder Grüne oder keine Ahnung oder CDU, dann hast du halt immer die Gegenbewegung. So sind junge Leute ja auch. Die wollen sich ja kritisch damit auseinandersetzen. Also das eher nicht, aber du brauchst halt auch die Zeit an Schulen. Und das ist, glaube ich, gerade eher das Problem. Ne? Und dass man zu wenig Zeit hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und die Zeit muss eingeräumt werden. Und deswegen ist so ein bisschen Wert und Norm oder Geschichte ist halt nicht irgendwie so ein nice to have, sondern es sollte wirklich in den Lehrplänen auch massiv drin sein.
Oder auch mehr Pädagogen, Sozialarbeiter an Schulen.
Total. Also gerade um Lehrer zu entlasten. Also,
ja, genau. So. Weil die können ja, wie eben schon gesagt, die können nicht alles übernehmen. Ja. Aber also ich weiß noch, wir hatten damals in den 90ern, ich habe Politik-Leistungskurs gehabt. Hm. Und ich gehörte zu dieser ersten Generation in Niedersachsen übrigens, die mit 16 wählen durfte.
Ja.
War total spannend. Da muss man zu 96 gewesen sein damals. Ne? Und da hatten wir Politik-Leistungskurs und dann haben wir immer natürlich vorher selber so gewählt in diesem Kurs. Ne? Was würdet ihr jetzt wählen? Sonntag ist Wahl und dann spricht man darüber. Und das konnte man verdeckt machen oder auch offen. Die meisten haben es dann öffentlich gemacht. Und das war dann alles durchweg beieinander. Und da war immer ein Mädchen, die hat Republikaner gewählt. Die ist auf dem Gymnasium in der Oberstufe so und die war intelligent. Und wir haben immer versucht, die einzufangen und haben mit ihr geredet. Und ich meine, in diesem Leistungskurs war alles dabei, ne, von demokratischen Parteien. Aber immer diese eine Stimme Republikaner. Ich war mit der 3 Jahre in der Oberstufe. Die hat immer Republikaner gewählt. Mhm. Immer wenn wir drüber gesprochen haben. Der Lehrer war natürlich auch völlig entgeistert. Mhm. Der konnte das gar nicht glauben.
Hat sie dann gesagt, wieso?
Sie war wahnsinnig radikal. Hm. Nee, zu viele Ausländer im Land, Ausländer, irgendwie findet sie nicht gut. Und sie möchte so, aber kannst du doch nicht alles verallgemeinern? Nee, trotzdem, mir möchte ich nicht. Und so, also, die war völlig irre. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie fängt man die wieder ein? Weil die muss ja aus einer wahnsinnig rechten Familie gekommen sein, anders kann ich es mir überhaupt nicht erklären. Wie fängt man so jemanden wieder ein?
Aber also da hat Sebastian, hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. So, also, was mache ich auch, ne? Oder was kann man machen? So, und die Wahrheit ist ja, dass, sag mal, dieses ganz alte System beruht ja auf Medien, die teilweise Leute gar nicht mehr erreichen. Also weißt du, ich meine, ich freue mich auch, wenn ich auf Seite 1 der FAZ stehe mit einem guten Artikel. Und klar, ich freue mich auch, wenn ich irgendwie bei Anne Will bin und so. Aber das ist der gleiche Kreis von Leuten, der das liest und sieht. So. Mhm. Ich hatte mal irgendwie so, als Trump gewählt wurde, hatte ich mal so ein Erlebnis. Da war eine Schulklasse da und dann sagte irgendwie so ein Junge da in der Schulklasse, sagte, ja, Gott sei Dank hat die Hillary Clinton verloren. Und ich dachte, wieso das denn so? Also weil irgendwie gefühlt war ja jeder in Deutschland für Hillary Clinton.
Ist klar.
Dann sagt er, ja, das ist eine Kriegstreiberin. So, und wie kommst du denn da drauf? Ne? Und dann zeigte der mir auf seinem Handy so Videos von Russia Today, also ne, dieser russische Propagandasender. Und das war super aufgemacht, das war total peppig, ja, das war so, und da war aber ganz klar eine Propaganda dann auch gegen Hillary Clinton, ja, so, und da schicken sich die jungen Leute hin und her, ja, und das, und die gucken halt nicht mehr, weißt du, ich habe mit meinen Eltern, weiß nicht, also gerade gesagt, die haben mich jetzt nicht in dem Sinne in irgendeine Parteirichtung gelenkt, aber trotzdem hast du natürlich irgendwie, bevor du am Samstag Wetten, das geguckt hast, hast du noch auf dem Sofa gesessen, ja, irgendwie kamst gerade aus der Badewanne, Erdnussflips, und dann hast du Tagesschau geguckt mit deinen Eltern. Und es gab ein gemeinsames Medienereignis. Und natürlich habe ich auch mitgekriegt, wie meine Eltern dann über Nachrichten geredet haben und habe mitgekriegt, wie die es einordnen. Und so. Und heute sitzen die Eltern vielleicht und gucken irgendwo im Fernsehen Nachrichten und die Kids gucken auf dem Handy, was ist im Instagram oder im TikTok-Kanal, was kriegst du da? Und es gibt ja keine Einordnung mehr. Ja, so, und deswegen,
total.
So, und das lenkt ja auch. Und das spaltet auch Gesellschaft, weil auf einmal hat ein TikTok-Video, was von einem russischen Propagandasender gemacht wird, genauso viel Wertigkeit wie ein fundierter, gut recherchierter, öffentlich-rechtlicher Beitrag in der Tagesschau. Und dann, wisst ihr, ich habe jetzt Veranstaltungen gehabt, auch in Mecklenburg-Vorpommern, die ist mir echt präsent, wo sich dann ein Kollege von der ARD meldet, stellt mir eine Frage und danach meldet sich ein Bürger und sagt, jetzt hatten wir ja gerade die gelenkten Medien, die haben eine Frage gestellt, jetzt stelle ich mal eine wirkliche Frage mal so.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist nicht einer, sondern das denken einige.
So, und das aber deswegen ist ja zum Beispiel das, was wir auch immer wieder in Folgen haben und predigen, diese Medienkontrolle bei Kindern einfach so wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich erlebe das jetzt bei meinem 10-Jährigen auch, bei YouTube Shorts. Ja, ich habe das und das gesehen und der Rapper, der lebt doch noch. Und dann konnte ich ihm erstmal Fake News erklären. Ich meine, ich muss meinem 10-Jährigen Fake News erklären. Natürlich gab es das 1990 nicht. Und das ist schon völlig absurd. Deswegen kann ich auch allen Familien echt einfach nur raten, dass man genau guckt, was die Kinder auf ihren Smartphone sich reinziehen. Weil es ist einfach, natürlich für jemanden, der im Internet Anfänger ist, und das ist ein 10-Jähriger, natürlich nicht auseinanderzuhalten, was Wirklichkeit ist und was nicht. Also woher auch, sieht ja alles gut aufgemacht aus, kurzes 10-Sekunden-Video, im Zweifel steht überhaupt nicht ARD oder Russia Today oder sonst was in der Ecke, sondern es ist einfach nur ein Bericht.
Apropos Medienkontrolle, ich kontrolliere mal eben, weil das Team ist weg, drei Handys, womit wir das alles hier aufzeichnen, liebe Zuckis, ihr könnt auf unser Portal gehen, bei Insta, ne? Und euch die Informationen reinholen, das Bewegtbild. Aber ich finde das auch, diese alleine was in der Corona-Zeit in unserer Familie los war, mit, ich sage jetzt mal, Familienmitgliedern, die vielleicht nicht so ganz verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Intelligenten Leuten eigentlich so, was ich da für Diskussionen hatte, was für eine Lebensrealität, wie die sich auch verschoben hat. Und nee, das ist doch so und so. Nee, das hat Professor Doktor sowieso gesagt, nur weil er einen Doktortitel hat, diese ganzen Corona-Themen halt, Fake News, das hat mich fertig gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann noch ein Kind, was es noch weniger oder ein jugendliches Kind einordnen kann, was kann man tun, um denen das nahe zu bringen? Ich meine, wir arbeiten alle irgendwie in den Medien, ich arbeite für Extra 3, selbst für mich ist das sauschwer, manchmal zu unterscheiden, was ist echt, was ist nicht echt. Und wie sollen wir die da auffangen oder denen ein Gefühl dafür geben, dass die das selber unterscheiden können? Ich habe da keine Antwort drauf und das ist sauschwer.
Ich glaube, es geht wirklich nur, indem Schulen radikal sich auf digitale Bildung auch einstellen. Und das heißt übrigens nicht, das will ich gleich zu Beginn sagen, weil ich ein paar Mal, wenn ich öffentlich gesagt habe, gibt es ja immer gleich so einen Shitstorm. Das heißt nicht, dass ich sage, alles muss digital sein. Also ich glaube, zum Umgang mit digitalen Medien gehört auch das Lernen, wenn man es weglegt und wenn man das Digitale ausschaltet. So, ich bin da sicherlich nicht frei von, aber ich finde so, ich habe es im Urlaub jetzt wieder gesehen, dann sitzt so eine Familie am Nachbartisch mit 5 Leuten und alle gucken auf ihr Handy. Ich finde das, und ich das bin totaler ich bin totaler Fan von Digitalisierung, aber und ich habe selbst auch genug Momente, wo ich dann irgendwie mit meiner Frau auf dem Sofa sitze und irgendwann checke ich, ey, wir gucken beide seit einer halben Stunde auf die Handys und das ist eigentlich, das ist Mist, ja, so. Und dieser Umgang damit zu sagen, wann legst du es weg? Der Umgang damit zu sagen, okay, das erste Suchergebnis bei Google oder anderen Suchmaschinen ist nicht die Wahrheit, sondern man muss das auch nochmal gegenchecken, das muss man lernen. Und auch zu begreifen, du hast gerade von Algorithmen geredet, auch zu begreifen, wie funktioniert sowas? Also warum kriege ich das angezeigt? Was steckt da eigentlich dahinter? Ja, so, das ist so, das gehört in Schulen rein und das geht nur, und ich habe hier bei mir im Wahlkreis, ich habe Schulen, die sind mittlerweile komplett auf haben alle irgendwie iPads, Tablets, Laptops, keine Ahnung was, dann wird im Erdkundeunterricht das Digitale eingesetzt oder so. Aber ich habe auch welche, da hast du nach wie vor einen Computerraum mit 4 PCs, von denen, wenn du Glück hast, 2 funktionieren. Mhm. Und dann kann ich dir heute schon sagen, wer hat eigentlich später im Leben bessere Chancen? Also wer kriegt den besseren Job? Wer kommt zurecht? Das ist natürlich, sind die von der Schule, wo das Digitale gelernt wird und wo dann auch vielleicht ein junges Kollegium ist, das damit umgeht. Und deswegen ist es etwas, was sehr schnell vorangetrieben
wird. Und da gehört ja nochmal dazu, wenn du dann auf Sonderschulen gehst oder auf Schulen in schwierigen Stadtteilen, wo es einfach, ne, also wo viele sozial benachteiligte und finanziell benachteiligte leben, auch in Corona-Zeiten. Ich habe viele Geschichten gehört, wo es wirklich an strukturschwachen Stadtteilen keine iPads da waren. Oder wenn, dann war auch kein Geld da, um irgendwie das zu warten oder jemand, der da ist. Also dass man da gezielter die schwachen Gebiete eben stärkt, die strukturschwachen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, um denen das nahe zu bringen und denen auch, oder auch die Menschen, die anfälliger sind für irgendwelche Fake News, eben was entgegenzusetzen. Und da würde mich auch interessieren, müsste die Politik nicht, das ist einfach mal ketzerisch reingeworfen, genauso schrill und dreckig gegen diese Fake News-Scheiße gegengehen, und zwar auch mit schrill und etwas, also dass man aggressiver als Staat reagiert, aber also um praktisch, weil man kann natürlich das immer sagen, hey, lasst uns das wieder entgegen, ich frage es jetzt nur als Diskussionspunkt reinzuschmeißen, damit man den Jugendlichen zeigt, hey, wir können auch hip und geil sein, ohne dass wir irgendwie, also natürlich alles faktenbasiert, ja,
wobei ich mir halt Olaf Scholz so tanzend in so einem TikTok-Video, wie er dann
ich würde es mir anschauen.
Ja, gut, ich würde es mir auch anschauen. Ja, das ist das falsche Beispiel, weil das wäre viral.
Denken Sie nicht an einen tanzenden Olaf Scholz. Zu spät.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht von unserer Seite zur Polarisierung beitragen. So, ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir da sind. Also das, so ich gehe deswegen an Schulen, ja, ich mache das total viel. Ich weiß, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe, hat mir so ein wahnsinnig kluger Berater gesagt, konzentriere dich auf die ältere Generation, die Jungen, die sind alle nicht politisch. Also wenn du wirklich viele Wähler holst ab, wenn du die Älteren überzeugst. Und die haben gesagt, nee, ist doch meine Aufgabe auch als Politiker, die irgendwie für Demokratie abzuholen sind. An jeder Schule, wo Schule gegen Rassismus ist und ich gefragt werde, willst du Pate werden, mache ich das. Ja, Stolpersteine habe ich gerade erzählt. Ich mache hier in meinem Wahlkreis ein Projekt, das nennt sich Kluge Köpfe für Klingbeil, ja, wo ich einmal im Jahr alle Schulen anschreibe. Wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr, haben wir genau das gemacht, gesellschaftliche Spaltung. Also ihr macht ein Projekt, ich bin euer Pate. So, und dann haben 7, 8 Schulen mitgemacht. Dann kommen die hier einen Tag in Soltau zusammen. Dann stellen die wie in so einem Pitch, ja, stellen sie 15 Minuten ihr Projekt vor. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Die einen habe ich gerade gestern auf einer Veranstaltung mit einer Lehrerin geredet, die da war. Die haben dann so haben sich mit dem Stadtseniorenrat zusammengetan und gucken dann, wie können wir Jüngeren die Älteren unterstützen und wir unterstützen die Älteren uns Jüngere, ne? So, also wo lernt man voneinander? Und da gucke ich halt, wo kriegst du vielleicht ein paar finanzielle Mittel her oder wo kannst du publik machen, dass das ist oder sowas. Jetzt machen wir dieses Jahr Kluge Köpfe für Klingbeil mit künstlicher Intelligenz, also auch gehen aufs Digitalisierungsthema. So und so versuche ich halt, junge Leute auch zu empowern, ja, so und das kann, glaube ich, jeder Politiker auch machen. Und dann ist natürlich auch klar, in welche Formate gehe ich. Ne? Ich meine, Podcasts hat es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Ich gehe aber halt auch mal zu, keine Ahnung, ich gehe irgendwie zu Tommy Schmidt in die Sendung und ich gehe auch.
Ausgerechnet zu Tommy. Und grüß ihn.
Zu Worldwide Wohnzimmer, wo ich jetzt irgendwie als einer der ersten Politiker sein durfte. Und vielleicht passt bei mir.
Schade, dass du da nicht so richtig zu Wort gekommen bist.
Ich hab's gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich.
Ja.
Aber ich gut.
Ach, die ich glaub,
aber Format. Aber die beiden sind trotzdem wollte ich sagen, vielleicht passt es denn bei mir besser als bei Olaf Scholz, auch in solche Veranstaltungen zu gehen. Und trotzdem muss man halt, und wir hatten ja vorhin schon kurz, du musst aus diesen etablierten Medien raus. Ne? Also ich war jetzt bei Inas Nacht und ich habe noch nie so viele Rückmeldungen gekriegt auf eine Sendung wie da. Und da merkst du halt, okay, das ist vielleicht auch nicht die junge Zielgruppe. Insofern widerspreche ich mir gerade ein bisschen selbst. Aber wenn du als Politiker einmal so out of the box aus diesem Anne Will, Markus Lanz Ding rausgehst, dann erreichst du auch Leute. Und da bin ich halt eher, dass ich sage, nicht jetzt auf einmal schrill und bunt und laut sein, aber einfach bei den Leuten noch sein. Und
aber ich rede jetzt auch eigentlich gar nicht von Clownsnase aufsetzen und bei irgendwelchen Junggesellenabschieden irgendwie auf der Bühne tanzen, sondern ich glaube gezielt als Staat oder von einem Politiker, dass man auch Clips und Videos raushaut, die praktisch beim Swipen, ne? Also die du praktisch...
Komm, jetzt erzähl mir doch nicht, dass du nicht weißt, dass... Also
dass man beim, ich habe nur kurz gezögert, ich aber wollte nicht swipen sagen.
Also Sebastian, das passiert, aber das passiert halt nicht, nochmal bei Friedrich Merz und Olaf Scholz und weil ja, die passen, das passt bei denen nicht, aber wenn ich, weißt du, wir haben 206 SPD-Abgeordnete, ne? Ich bin mit 45 Jahren mittlerweile echt so die Mitte, also früher war ich ja noch ein junger Abgeordneter, jetzt bin ich die Mitte. Aber die ganzen Jungen, wenn du
Kevin anguckst, muss regeln.
Ja, der ist ja auch schon.
Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Der sieht nur aus wie ein kleiner Junge. Ne?
Das hast du jetzt gesagt, das würde ich nie sagen, das weise ich empört zurück.
Absolut.
Aber nee, da sind andere bei, auch ganz viele übrigens mit Migrationsgeschichte und so. Und die sind mit diesen ganzen sozialen Medien total aufgewachsen und bewegen sich da viel selbstverständlicher. Und die schaffen das mittlerweile, coole Formate, auch auf Twitch zum Beispiel. Ja, kannte ich gar nicht. So, aber da erreichen die tausende Leute. Und deswegen habe ich keine Sorge, dass das alles auch wächst. Aber es ist natürlich immer komplizierter zu erklären, warum wir zum Beispiel Zuwanderung brauchen und warum das für das Land total wichtig ist, als irgendwie zu erklären, dass hier zu viele fremde Leute rumrennen und die alle mal raus müssen. Das ist ja das Problem, dass diese ganzen Populisten und Spalter und Hetzer, die können einfache Parolen raushauen.
Ja.
Und intelligentere Politik ist ein bisschen komplexer manchmal.
Ja, und auch, Statistiken zählen ja dann auch nichts mehr, ne?
Aber also trotzdem würde ich sagen, dass man halt sich auch ein bisschen feiern kann als Demokratie. Ne?
Total.
Dass man ein bisschen bunter werden kann. Also, dass man eben auch versuchen muss, knackige Dinge herzustellen. Also so, dass man, klar, das Erklären dauert länger, und aber dass man vielleicht mal so ein paar coole Fakten besser rausklatschen kann irgendwie. Also das finde ich.
Ich glaube aber auch, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Also ich meine, wir sind alle ungefähr selbes Alter. Aber es ist, ich so als neutralen Beobachter wirkt es schon noch so, dass da die Politik schon noch fresher werden kann und dass da einiges passieren muss einfach.
Da stimme ich dir zu.
War nicht dein, ich sag mal, nicht Vorbild, aber du findest ja Barack Obama gut, ne?
Ja,
also,
doch.
Also ich meine, das ist ein Paradebeispiel für Frische gewesen, ne? Das, was man sich dann immer so wünscht für Deutschland, dass man auch mal irgendwie so ein. Aber das sind wir einfach auch nicht, ne?
Ja, wobei es gibt ja schon neue Politikertypen. Also ich glaube schon, dass es neue Politikertypen gibt. Also, sag mal, dieses breitbeinige, dieses machtvolle Auftreten und so weiter. Ich glaube, es gibt jetzt schon auch eine Reihe von Leuten, die sind reflektierter, die sind empathischer und das, also. Aber klar, wir haben keinen Barack Obama gerade.
Kann ich einen Barack Obama-Moment droppen? Ich gehe mal davon aus, dass du ihn schon mal getroffen hast, ne?
Neulich, als er in Berlin war, ja.
Als die Wahl war damals und Obama quasi das erste Mal zum Präsidenten gewählt wurde. An dem Tag habe ich zufällig einen Kumpel in Chicago besucht. Bin mit ihm noch durchs Wahllokal gegangen. Und dann war das irgendwann nachmittags klar, ich noch total im Jetlag, Obama wird Präsident, die Leute rennen auf die Straßen, ne? Als ob Fußball-Weltmeister, kriege ich jetzt nur Gänsehaut, Super Bowl, alles auf einmal. Und dann hat der halt quasi seine Antrittsrede in dem Park gehalten. Und ich habe auf der Straße für $10 ein Ticket dafür gekauft. Und ich habe quasi die allererste Rede von Obama am Wahltag gesehen, vor tausenden heulenden Menschen. Das war wirklich für mich der größte
Politiker. War das die Inauguration?
Nee, das ist ja die folgte dann ein paar Wochen später.
Das war nein, es war am Wahlabend,
als er verkündet hat, irgendwie, yes, we can, it's happening.
Ja, so,
wir haben die Wahl gewonnen.
Ja.
Da also tausende heulende Menschen auf den Straßen. Es war wirklich so emotional. Ich kriege jetzt noch eine ganze Haut, wenn ich so denke. Aber es war,
größer geht es doch nicht.
Wirklich. Ich habe Helmut Kohl mal in Ravensburg
auf das reden. Das ist ungefähr.
Aber Obama ist ein gutes Beispiel für Politik. Und Kohl ist natürlich auch mit einer First Lady. Also, was für eine Wahnsinnsfrau.
Ja.
Top. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Entschuldigung, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es Toppen ist, aber du hast eine ähnliche Geschichte, ne? Hast du den nicht irgendwie in seiner allerersten...
Ey, du bist gut informiert, genau. Ich war 2004 in Boston auf dem Parteitag der Demokraten, als John Kerry zum Präsidentschaftskandidaten nominiert wurde. Und es gibt auf den Parteitagen da immer so diese Regel, dass ein so ein Hoffnungsträger, Nachwuchs, Politiker eine Rede hält. Und dann kam halt dieser Kandidat für den Senatorposten in Chicago, Barack Obama, den kaum einer kannte. Und dann hat er eine Rede gehalten, die lohnt sich heute noch auf YouTube nachzugucken. Da hat er davon geredet, es gibt kein weißes und kein schwarzes Amerika, kein rotes und kein blaues. Es gibt nur United States of America. Der Saal brannte, ne? So, also es war wirklich ein Feuerwerk an Rhetorik. Und ich weiß, neben mir saß so ein älterer Sozialdemokrat, ich erwähne ihn jetzt nicht, um nicht die Pfanne zu hauen. Und dann sagte ich, der ist ja geil, der Typ da unten, ne, der Obama. Und er sagt, ja, aber der ist schwarz und der ist viel zu jung und aus dem wird nichts. So, und das war sein Fazit. Und es war so ein sehr kluger Typ. Und dann galt immer so, okay, wenn das der schön. Das war. Und 4 Jahre später war Barack Obama einfach Präsident. Ja, so,
das ist cool. Das ist, ja, gibt auch immer, nicht gewettet, ja, um Geld.
Nee, leider nicht.
Es gibt auch immer die Leute in den Plattenfirmen, die Beatles oder Madonna abgelehnt haben. Hier auch so ungefähr so.
Sind nee, die besten.
Oder ja, aber das so, Internet, das ist eine Sackgasse.
So völlig überzeugt, aus dem wird nichts. Aber ja. Er ist schwarz und er ist zu jung und ja, so. Ne? Und Chicago und das passt alles nicht. Und
ja, Chicago ist nämlich ein hartes Pflaster. Ne? Also die haben doch die meisten Gangmorde und sowas. Wunderschöne Stadt und so, aber fährst du 2 Blöcke weiter.
Ich war jetzt im Sommer gerade da und ich muss sagen, ich habe mich echt in Chicago verliebt.
Das ist eine Bombenstadt. Also. Da wohnt einer meiner besten Freunde. Ich bin da relativ häufig und liebe die Stadt. Super.
Und direkt vor unserem Hotel war das Lollapalooza Festival und ich habe mich auch da wieder gelernt, wie toll Deutschland ist, weil da kosten die Tagestickets für ein Festival irgendwie $400.
Also das da sind wir mitten in meinem Thema. Ticket, ne? Und die haben ja jetzt dynamische Tickets in den USA eingeführt, ne? Was es in Deutschland noch nicht gibt, nämlich je nach Nachfrage, wie ein Flug.
Das heißt, mit Messi jedoch jetzt, du zahlst jetzt irgendwie bei Auswärtsspielen, wenn Miami in New York spielt, zahlst du, glaube ich, $4,000 für ein Ticket.
Also Taylor Swift-Tickets waren so nachgefragt, dass es Stadionkonzerte gab, da war das billigste Ticket 4.000 und das teuerste 25.000. Viel mehr Geld kannst du nicht machen. Aber
auch da ist das richtig, bist du wieder bei dem, was hier gut ist. Ja, so, ich meine, hier kannst du halt aufs Hurricane Festival gehen für 160 Euro für 3 Tage oder so.
Siehst wahrscheinlich 80 Bands. Ja. Voll.
Hey, jetzt mal abgeschweift.
Ja, wir können nochmal, also meine Kinder sind 5 und 8. Ich habe heute Morgen noch mein Sohn einfach mal gefragt, weißt du, was ein Politiker ist? Nö, natürlich noch nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie kann ich dem Demokratie erklären, muss ich echt schon nachdenken und komme aber immer wieder darauf zurück, dass es das Vorleben natürlich ist, wie man zu Hause lebt. Also wir haben, ich würde eher sagen, das ist eine Diktatur, weil der ältere Bruder natürlich alles an sich reißt und sagt, das gehört mir, das ist meins. Und da wird immer richtig gezankt und gestritten. Und wahrscheinlich ist das der richtige Weg mit dem Vorleben. Aber trotzdem, hast du eine Idee, wie man Demokratie einem Kind in 3 Sätzen runterbrechen kann? Das ist eine fiese Frage. Ich weiß, ich möchte den kleinen Markus-Lanz-Effekt haben. Ich werde dich auch ganz viel unterbrechen gleich.
Jetzt sind wir wieder bei den konservativen Medien.
Nein, es geht ja einfach so ums Vorleben, glaube ich. Also es geht wirklich nur ums Vorleben. Und ich glaube, man kann, ich meine, eine Familie ist auch eine kleine Demokratie. Also du hast jetzt gerade Diktatur gesagt, aber irgendwann wird sozusagen der Aufstand der Arbeiterklasse dann kommen in der Familie. Und wir nennen es Pubertät.
Ich habe das Video von deinem Großen auf dem Sofa letztens gesehen, der Aufstand ist im vollen Gange.
Ja.
Das ist die französische Revolution, was bei euch läuft.
Wahrscheinlich organisiert man sich dann und verbündet man sich dann und dann geht's gegen die Diktatur. Und und ich glaube, dass das
wirklich so, Louis XIV, deine Tage sind gezählt.
So, ich glaube, da auch sich die Zeit zu nehmen als Eltern mit den Kids drüber zu reden, ist dann das Entscheidende. Also das sind gar keine Rezepte, die jetzt irgendwie großartig sind oder sowas. Aber ich sehe es bei meiner Schwester, ich sehe es ganz viel in meinem privaten Umfeld, wo Leute einfach sich dann die Zeit nehmen, auch den Kids zu erklären. Ja, und wenn es dann manchmal ist, die Entscheidung, gehst du jetzt in Heidepark oder gehst du ins Panzermuseum? Es muss halt in der Familie durchdiskutiert werden.
Also wir gehen heute noch in Heidepark, oder?
Ja, Sebastian möchte ja gerne das Panzermuseum sehen, aber...
Ja, soll wohl sehr interessant sein.
Das ist eine klare Zweidrittelmehrheit.
Demokratie. Na, ich war ja im Gegensatz zu Johannes, ich war ja schon hier.
Also kann man jetzt auch sowas machen, du gehst ins Panzermuseum und wir gehen in Heidepark. Ist das dann ein Kompromiss, ein politischer?
Absolut. Naja, eigentlich ist ja Demokratie ist ja dann eher der kleinstmögliche Nenner, dem ist dann der Erfolg.
Ja, okay, wir fahren im Magic Park fahren.
Wir fahren mit dem Panzer durch den Heidepark.
Ja.
Geht das?
Das müsst ihr aufsehen. Also ihr könnt ja noch in den, also hier könnt ihr noch in den Weltvogelpark.
Walsrode. Das ist,
das klingt wirklich nach einem Kompromiss.
Nein. Oder der Serengeti-Park Bodenhagen.
Der ist super. Ja, ist
alles oder schön. In die andere Richtung ist noch der Snowdome in Bisping. Also hier ja, kann man stimmt. sehr viel machen in meinem Bike.
Stopp. Ja, der Snowdome in Bisping, das kann man gut machen, aber der ist so unnachhaltig, da gehe ich nicht rein.
Dabei.
Das möchte ich nicht.
Aber vor ist noch die Ralf Schumacher Kartbahn.
Ja, das ja. Auch. Und das Haus auf dem Kopf.
Genau.
Ja. Welche Attraktion im Heidepark müssen wir denn heute auf jeden Fall ballern?
Mein Problem ist, ich war schon in der Clique immer der, der auf die Rucksäcke aufpasst.
Ich auch. So, ich gehe nicht in Achterbahnen.
Okay, hier ist sehr viel Technik.
Wo gibt's das Leckerste zu essen? Das weißt du dann.
Nee, das ist keine Ahnung. Das weiß ich. Ich bin hier jahrelang nicht mehr irgendwie so privat unterwegs gewesen. Ich war wenn immer politisch hier. Aber die haben, doch, als ich das letzte Mal hier war, wurde mir gesagt, die hätten so ein gutes Burger-Restaurant da hinten.
Irgendwo. Okay.
Ja, das könnte man natürlich probieren. Aber wo wir gerade über Probleme reden, da haben wir bei dir, du bist wirklich, was ich ganz toll an dir, fährst du, ich bin ja auch leidenschaftlicher Rennradfahrer. Ich habe gehört, du bist da auch
sehr ich habe einen Tag vor der Pandemie ein Gravelbike gekauft und habe mein neues Hobby entdeckt, ja.
Das ist großartig. Ja. Dann werde ich dich mal anschreiben, dass wir mal eine Runde hier drehen, da komme ich vorbei. Und was ich noch... Und
da kann ich ja in Rotenburg-Wimme, ist jetzt nämlich gerade der Tourismusverband dabei, Rennradwege. Also
nee, das ist ja Rennradwege.
Aber um praktisch jetzt auch mal auf deine negativen Seiten
jetzt zu sprechen, das ist diese alte Leier angesprochen.
Ja, aber nee, ich finde, das war ja schon ein Problem. Wir haben überlegt, ob wir ihn einladen.
Ich habe vorhin versucht, ganz positiv zu schreiben, dass du Manuel Neuer ähnlich siehst, den ich wirklich sehr schätze. Aber natürlich das Dunkle, du bist nicht nur fanatischer Bayern-Fan, Bayern München, sondern du bist sogar im Verwaltungsbeirat dieses Vereins. Ja?
Du bist Wie konnte das passieren? Da muss man doch mal was tun. Ja.
Also erstmal finde ich, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, man hat einen Verein und den hat man sein Leben lang.
Richtig.
Ja. Und ich
aber
bin
du warst schon fünf oder sechs.
Bei jedem ist irgendwas
und ich bin ja hier aufgewachsen in einer Gegend, wo die, sagen wir, 40% HSV, 40% Werder Bremen, paar St. Pauli, 10% Hannover und dann gibt es halt ein paar Bayern-Fans.
Oder halt dagegen.
Und bei mir war es, mein Vater HSV-Fan und das war so, und dann wird man, das war so die rebellische Art.
Ja,
so. Und dann war es mir mit Scholl. Also der ist so für mich die klare Identifikationsfigur im Fußball.
Na scheiße, das kann ich sogar verstehen.
Sie fand ich aber cool. Ja, so, und dann, so, natürlich weiß ich auch, es gibt irgendwie auch bei Bayern Sachen, die sind für den Sozialdemokraten jetzt nicht nur gut, ja, so nicht nur verständlich, aber ich bin schon echt richtiger Fußballfan. Also ich war jetzt auch beim Spiel gegen Werder, habe irgendwie zwei Plätze neben dem Bruder von Harry Kane gesessen und das ist schon, das ist schon cool. Also,
ja, ich gehe heute noch ins Stadion.
Gegen wen spielt
Werder? Werder spielt heute gegen Mainz.
Du bist viel im Stadion noch,
ich bin relativ viel da. Ich bin Nachhaltigkeitsbotschafter von Werder und bin häufig da und hoffe, dass wir heute den ersten Saisonsieg einfahren.
Das ist natürlich schade, dass jetzt Lücke weg ist, aber...
Sehr schade.
Ja, für die ganze Region.
Nein, aber das ist so, und irgendwann bin ich vom Präsidenten von Bayern München vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren, von Herbert Heiner, da waren wir beim Hertha-Spiel und dann hat er gesagt, Herr Klingmeier, ich habe eine Frage, könnten Sie sich vorstellen, Verwaltungsbeirat, und das ist, hey, keine Ahnung.
Klar.
Traum.
Ja, natürlich, Wahnsinn.
Ich würde auch Präsident vom 1. FC Nürnberg werden wollen.
So, hiermit
ich
ist die...
Das mein
Markus Söder ist doch auch...
Der ist der erste, kann sein. Wir brauchen 200 Millionen für ein neues Stadion. Also
so, jetzt überlegen wir
den nächsten Finanzhaushalt
in einem Verein mit Markus Söder oder gleich im Verein wie Mehmet Scholl. Was so, ist cooler?
Ja. So, ja. Das wusste ich übrigens nicht mit Söder in Nürnberg. Nee. Stellt das schon.
Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer.
Ich glaube, einmal parteipolitisch werden. Der hat ja wirklich die Dreistigkeit, wenn Bayern München dann Meister wird, dass er da hinfährt und sich mit Bayern ein Trikot ablichten lässt. Ja. Das würde mir nicht passieren. Ja, ich habe große Sympathien für Werder Bremen. Ich habe auch viele andere Vereine, wo ich echt sage, da kenne ich die Leute, die finde ich sympathisch, aber es gibt nur einen Verein, von dem ich ein Trikot anziehe und das Bayern München, aber nicht irgendwie jetzt aus Opportunitätsgründen.
Das kann ich ja wirklich auch nicht
machen. Ich dachte, er trägt dann so ein Fleischkleid.
Das kann auch.
Aber beim Nürnberg ist doch jetzt sozusagen jedes Gemüsesalat, alles vegetarisch wurde gestrichen, es gibt nur noch Fleisch mit Fleisch, richtig?
Das in Nürnberg?
Ja.
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube,
wenn Söder da das Sagen hat?
Nee, der muss sich jetzt erstmal mit Flugblättern das bedecken, dann wahrscheinlich. Oder das so. Alles. Aber die,
auch Fluchblätter genannt. Ja.
Aber nee, ich kann das hier verstehen. Deswegen, du bist entschuldigt, dass du von so früher Kindheit an ein Bayern München
Supporter bist. War dir jetzt schon ein Anliegen?
Es war mir ein Anliegen. Ja, ich wollte das einfach nur mal kurz anregen.
Okay, aber auf Mehmet Scholl haben wir uns jetzt gar nicht.
Das ist ja cool. Ja. Absolut cool.
Durfte ich neulich kennenlernen. Super Typ.
Ja. Ich habe den auch irgendwann mal einmal kennengelernt. In einem Club, mitten in der Nacht. Und er war sternhagelvoll. Toll war das.
Aber er hat auch Ahnung von Musik, muss man wirklich sagen.
Ja, stimmt. Er ist mit Sportfreund Stiller relativ eng, ne, in München. Man darf ja auch mal nicht vergessen, in München gibt es eine ziemlich linke und sehr alternative Szene.
Auch die Schickeria, super, genau. Super Fangruppe auch.
Stell dir vor, da muss man ihnen das Nacht gucken, ne? Da hast du, glaube ich, einen Song von denen gespielt. Ne?
Ja, die haben sich ja nachher bei mir gemeldet.
Ich mich super gefreut. Von Sporty hieß es.
Ja.
Haben sie, welchen hast du gespielt? Anzeige ist raus, haben sie gesagt.
Nee, Rüde hat sich gemeldet. Achso. Und will mal Bier trinken mit mir jetzt. Der macht ja auch politisch so ein paar Sachen. Ja.
Ich glaube, die sind sehr nett.
Und, ja. Die früher mal auch irgendwie auf Konzerten und so. Aber ich glaube, zwei von denen sind ja 60er. Also,
ja, genau. Die sind total gespalten in der Truppe schon immer gewesen. Ist so ein bisschen wie bei Oasis eigentlich.
Ich hatte doch überlegt, ob ich heute im Hurricane-Trikot komme hier, aber dann dachte, das tue ich euch nicht an.
Doch, das wäre
super. Hast du es unter?
Nee, aber ach, ich habe mir
der einzig Richtige, was sie machen konnten. Und das Geld ist ja eh schon so schnell wieder amortisiert. Ja. In ein, zwei Jahren haben sie das eh wieder drin über Trikotverkäufe.
Naja, weil er das Trikot gekauft hat. Weißt du, was ich sage? Meine steile Theorie, wenn der Hurricane-Transfer nicht geklappt hätte, hätten sie sich Füllkrug
geholt. Auf jeden Fall.
Würde ich nicht widersprechen.
So. Und nur deswegen ging das mit Füllkrug jetzt auch so schnell, weil der dann noch in der Warteschleife und hier und da und dann zack, dann halt Dortmund. Und da hat man ja gestern Abend gesehen, was dabei rauskommt. Tja. Meine Güte nochmal, Leute.
Und nochmal zum Thema Kinder. Ich habe das meinem Sohn gesagt, wie sage ich dem das jetzt, dass Füllkrug weggegangen ist? Sag ich, du, er wechselt jetzt. Was? Nach Dortmund. Geil, Dortmund. Ich bin jetzt Dortmund-Fan. Geht weg. Zack, und so wird man dann auf einmal.
Ich wollte jetzt gerade fragen, ob eure Kids dann auch den gleichen Fußballgeschmack übernehmen oder nicht. Bei mir war es ja genau andersrum. Also,
naja, wir hatten das Glück, dass wir schon zusammen dann ins Weserstadion gehen konnten. Und ich habe dieser Moment, als ich glaube, der war dann noch 6, als wir dann irgendwie ins Stadion gingen und seine Augen und dieses Gefühl, da wusste ich, in diesem Moment wird was in ihm eingepflanzt, was du nicht so schnell rauskriegst. Ich glaube,
wir haben aber ein tolles Spiel auch ausgesucht, nämlich es war ganz piecig, es war nämlich das Claudio Pizarro Abschiedsspiel. Ja. Und alle natürlich für denselben und toll, alle haben sich lieb und ach, guck mal, noch ein Superstar auf dem Platz und noch einer. Aber ich habe das bei meinem Sohn ein bisschen früher gemacht, der ist auch Hardcore-Werder-Fan. Ich habe ihn zum Aufstiegsspiel quasi mitgenommen. Von der zweiten in die erste Liga und da saßen wir und war wild mit Laura von Tora zusammen und die nahmen dann, Emil, komm, wir gehen jetzt auf den Rasen und holen uns mit der Gabel noch ein Stück. Was? Und dann zack und dann haben sie da rausgeholt.
War das, wo die, ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo dann die Werder-Fans auf Spalier standen, als der Bus gekommen ist.
Ja, genau, das passiert ja öfter sogar.
Ja. Übrigens, dieses Rasenstück, ne, ich habe ja auch ein kleines mitgenommen, habe ich dann an dem Abend so ins Waschbecken gelegt, damit das feucht bleibt. Am nächsten Tag war es weg.
Nein.
Und ich habe es ja später gemerkt, ja, da lag irgendwie Rasen, habe ich Müll geworfen. Warum lag da Rasen im Waschbecken? Meine Frau.
Naja.
Traurig.
Wie sagt man so schön, da wächst Gras drüber.
Ja, so. Eben nicht.
Dann sind wir jetzt bereit, um mit dem Bimmelbahnzug durch den Park zu fahren, richtig?
Lars, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke.
Und, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Wünschen dir die richtige Kraft und Entscheidungskraft für die Zukunft, dass du in unserem Sinne des Landes alles gut richten wirst hier.
Wünschen dir trotzdem keine Meisterschaft dieses Jahr.
Begrüßen wir dich in 2 Jahren als Kanzler bei uns hier dann auch. Das würde uns sehr freuen. Und, sehr gut.
Ja, Wetten laufen hier schon.
Ich muss Montag jetzt erstmal, du kennst das wahrscheinlich, auf dem Gillermoos reden. Kennst du das? Dieses Festzelt da?
Nee.
Also wirkliche Herausforderung für mich gerade. Deswegen werde ich heute den ganzen Tag an meiner Rede arbeiten. Das ist das größte Volksfest in Bayern. Oder das älteste Volksfest. Und ich rede in dem Einzelt, 1500 Leute, Einzelt weiter Friedrich Merz, Markus Söder, Einzelt weiter Kubicki, Einzelt weiter Kretschmann von den Grünen, Einzelt weiter Hubert Aiwanger. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mir komplett die Aufmerksamkeit gerade abzieht. Cool. Aber trotzdem will ich meine Rede gut vorbereiten.
Also ich kann mir auch vorstellen,
wenn ich das bestanden habe, bin ich bereit.
Du hast ja schon Büttenreden gehalten, also von daher, da kann nichts schlimmer werden. Das wird super. Alles Gute dafür.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank.
Danke dir. Ja. Thank you.